einer der Gründe, weshalb ich Psychologie studiert hatte, war, dass ich damals versucht hatte, Aufgaben zu lösen, Matheaufgaben zu lösen und bin dann, wenn ich hängen geblieben bin, habe ich festgestellt, wenn ich mal über was ganz anderes nachdenke, dann springt mir manchmal die Lösung einfach so ins Bewusstsein. Und da habe ich mich dann gefragt, wer löst denn jetzt eigentlich diese Aufgaben für mich? Und da sieht es dann so aus, als ob wir zwar unser Bewusstsein brauchen, um diesen Prozess anzuleiern, also unbewusst Probleme lösen, das können wir nicht, aber dass vielleicht manchmal der entscheidende Impuls doch nochmal von den unbewussten Prozessen kommt. Und das fand ich super spannend.
Die Frage, wie wir Probleme lösen, wie wir Entscheidungen treffen, hat John Dylan Haynes nicht losgelassen. Und heute kann er unbewusste Prozesse direkt beobachten. Er kann Gedanken lesen und er kann die Entschlüsse anderer Menschen schon erkennen, bevor die überhaupt wissen, dass sie sie gefällt haben.
Was wir gefunden haben, ist, dass wir bereits 7 Sekunden, bevor eine Person sich bewusst entscheidet, dass wir aus ihrer Hirnaktivität auslesen können, welche Entscheidung sie gleich treffen wird.
Professor John Dylan Haynes leitet in Berlin eine Forschungsgruppe am Bernstein-Zentrum für Computational Neuroscience. Mit seinen Gedankenleseexperimenten macht er weltweit Furore. Er beobachtet, was im Gehirn seiner Versuchspersonen vor sich geht, indem er sie in die Röhre bittet, in einen Kernspintomographen. Dort lässt er sie zum Beispiel Matheaufgaben lösen oder Knöpfe drücken.
Wir haben ein Experiment gemacht, wo es uns um die Frage ging, inwiefern wir vorhersagen können, welche Absichten jemand ausbilden wird, bevor er selber noch weiß, welche Absichten ihm kommen werden. Und das funktionierte so, dass die Probanden in die linke und rechte Hand jeweils einen Antwortknopf bekamen und haben sich in einen Kernspintomographen gelegt. Und sie bekamen die Instruktion, sie sollten zu einem Zeitpunkt, den sie vollkommen frei selber wählen können, sich spontan entscheiden, entweder die linke oder rechte Taste zu drücken und dann diese Taste sofort drücken. Jetzt sind wir so vorgegangen, wir haben also versucht vorherzusagen, aus der Aktivität des Gehirns oder speziell gesagt aus den Aktivitätsmustern, den räumlich verteilten Mustern der Hirnaktivität, wie sich jemand gleich entscheiden wird.
Und das war aus den Hirnbildern schon 7 Sekunden vorher abzulesen. Eine Zeitspanne, die John Dylan Haynes nicht besonders überrascht.
Dann muss man sich auch klar machen, dass diese 7 Sekunden natürlich sehr lange klingen. Aber wenn wir uns überlegen, wie im Leben Entscheidungen gefällt werden, dann bauen sich diese Entscheidungen zum Teil sogar über Monate hinweg auf. Das heißt, es ist jetzt nicht besonders rätselhaft in meinen Augen, dass sich solche Entscheidungen über ein paar Sekunden hinweg aufbauen.
Was kann Psychologie? Gedanken lesen? Unbewusstes Entschlüsseln? Die Berliner Gruppe von John Dylan Haynes arbeitet mit Versuchspersonen im Labor. Professor Marianne Leutzinger-Bohleber arbeitet mit Patientinnen und Patienten am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt. Sie ist Psychoanalytikerin und damit auch eine Spezialistin für Unbewusstes und Unsichtbares, könnte man meinen. Sie selber sieht ihre Arbeit ganz anders.
In einer Therapie, wo wir mit Menschen arbeiten, die an einer kranken Seele leiden, meine Erfahrung ist, wenn man da nicht eine Haltung hat der Ehrfurcht und des Tastens und eigentlich des Wissens, dass man die Seele des Anderen nur immer ein klein bisschen verstehen kann und den Anderen sehr dazu braucht für diesen Erkundungs- und Erforschungsprozess, dann ist alles schief.
Nur gemeinsam, sagt sie, lassen sich innere Welten erschließen. Was wissen Psychologen heute über seelische Gesundheit und über psychische Störungen? Wie weit können sie Menschen in Lebenskrisen helfen? Wie weit können sie sich gemeinsam vortasten? Wie weit können sie Erleben und Verhalten verändern? Am Anfang einer Veränderung steht oft die Information. Oft hilft es schon, psychologisches Wissen an die Patienten weiterzugeben, sagt die Psychotherapeutin Verena Kast.
Ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Angst. Ich habe mal mit einem jungen Mann gearbeitet, war vielleicht etwa 22 und der sagte einfach, ich habe vor allem Angst, ich habe ungeheure Angst und ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Also der hatte nicht Panikanfälle, sondern er hat sich einfach vor allem gegraust. Und zunächst mal habe ich ihm einfach mal klar gemacht, dass Angst zum Menschen gehört, dass Angst uns herausfordert und dass, wenn wir die Angst eben immer versuchen zu kontrollieren, dass wir uns gar nicht mehr entwickeln würden. Das hat eine ganz leichte Veränderung zu seiner Angst gegeben. Dann weiß man von der Psychologie her, Emotionen generalisieren sich ganz leicht. Also besonders die negativen Emotionen. Wenn man Angst hat, dann hat man plötzlich vor ganz vielen Dingen Angst. Oder auch wenn sie sich ärgern, dann ärgern sie plötzlich alle Menschen. Oder? Also nicht mehr nur der Mensch, der sie jetzt gerade geärgert hat, sondern das legt sich dann sehr leicht über alle Menschen hinweg und auch generalisiert sich auch über die Zeit hinweg. Also dieser Mann hat gesagt, ich hatte schon immer wahnsinnige Angst und ich werde auch immer wahnsinnige Angst haben. Und hier mit diesem Wissen um die Generalisierung kann man dann zum Beispiel auch einfach mal sagen, also gibt es denn eine Zeit in Ihrem Leben, wo Sie mutig waren, wo Sie ein bisschen mutig waren? Oder gibt es auch jetzt eine Situation, wo Sie mutig waren?
Professor Verena Kast geht dann noch einen Schritt weiter. Die Psychoanalytikerin, die am C.G. Jung-Institut in Zürich lehrt und die Lindauer Psychotherapiewochen wissenschaftlich leitet, lädt Ihren Patienten dazu ein, eine Freudenbiografie zu entwickeln.
Ich habe ihn einfach gebeten, sich als Vorschulkind vorzustellen bei irgendetwas, was ihm Freude macht. Das hat ihn entspannt. Sobald man so etwas macht, und das ist eben auch ein Wissen der Psychologie, wir rufen Erinnerungen ab in der Emotion, die wir im Moment haben. Also wenn wir zum Beispiel sehr depressiv sind, kommen uns depressive Sachen in den Sinn. Wenn wir jetzt aber freudig sind, kommen uns auch freudige Situationen in den Sinn. Und so hat er plötzlich gemerkt, ach so, ich war gar nicht immer nur ängstlich, es gibt auch mutige Seiten. Dann konnten wir auf die aktuelle Situation gehen. Dann hatte er noch einmal ein paar Träume, wo er von einem nicht ungeheuer wagemutigen Mann geträumt hat, aber doch von einem wesentlich unternehmungslustigeren. Und das hat bewirkt, dass man plötzlich dann wusste, herausgefunden hat, wo er wirklich Angst hatte. Also nicht mehr einfach diese diffuse Angst überall, sondern wir haben dann herausgefunden, dass er in einem Beruf drin war, und das hat man vorher gar nicht so richtig gesehen, wo er den Eindruck hatte, dass er eigentlich permanent überfordert ist. Keiner rundherum hatte diesen Eindruck, aber er hatte ihn, und zwar deshalb, weil es war wirklich nicht sein Beruf. Es war nicht so, dass er es nicht gekonnt hätte, er hat sehr gut gekonnt, und deshalb hat es ihm auch niemand abgenommen, aber sein Herz war nicht dabei.
Einige Zeit nach der Therapie hat sich der Patient von Verena Kast übrigens tatsächlich dazu entschlossen, seinen Beruf zu wechseln. Eine Patientengeschichte, keine Erfolgsstatistik. Aber auch die gibt es. Was kann Psychotherapie heute leisten, wenn man zum Beispiel Panikstörungen psychotherapeutisch behandelt?
Dann kann man wirklich Menschen mit Panik in 88% der Fälle heilen.
Professor Jürgen Margraf lehrt an der Universität Basel Psychologie. Er gehört zu den führenden Verhaltenstherapeuten im deutschsprachigen Raum. Besonders intensiv hat er untersucht, wie es zu Panikattacken kommen kann. Für ihn spielt dabei eine Schlüsselrolle, dass Panikpatienten ihre Körperempfindungen falsch interpretieren und damit einen Teufelskreis in Gang bringen.
Menschen mit Panikstörung leiden an plötzlichen, scheinbar aus heiterem Himmel auftretenden Panikattacken. Eine Flut von körperlichen und psychischen Symptomen bricht über sie herein und sie haben keine Erklärung dafür. Natürlich macht man sich dann Sorgen und überlegt, was könnte es sein. Und das geschieht bei diesen Menschen in einer ganz bestimmten Art und Weise, die sie krank macht. Sie interpretieren typischerweise kardiovaskuläre und respiratorische Symptome, also Herzklopfen, Atemnot und so weiter, als Anzeichen einer unmittelbar drohenden Katastrophe. Nicht, dass sie vielleicht irgendwann mal krank werden, sondern dass sie jetzt hier auf der Stelle tot umfallen. Und das führt dann natürlich zu dramatischen Konsequenzen im Verhalten. Wir haben erkennen können, dass im Kern ein Teufelskreis ist, ein Aufschaukelungsprozess. Sie nehmen Herzklopfen wahr, sie denken, dass das etwas Gefährliches ist, dann kriegen sie natürlich riesig Angst. Die Angst macht über die dabei beteiligten körperlichen Prozesse noch sehr viel mehr Herzklopfen und so schaukelt sich das sehr schnell auf. Wenn Sie einem Menschen das klar machen können, in einer Art und Weise, dass er es am eigenen Leib nachvollziehen kann, dann hat er sehr viel gelernt. In den meisten Fällen ist das der Grundstein, um das Problem loszuwerden.
Auch hier ist Aufklärung der Anfang der Veränderung. In vielem aber liegen Welten zwischen dem kognitiven Verhaltenstherapeuten Jürgen Margraf und der tiefenpsychologischen Psychotherapeutin Verena Kast. Sie kommen von ganz unterschiedlichen Therapieschulen her, mit unterschiedlichen Menschenbildern und unterschiedlichen Therapiekonzepten. Aber die Zeiten der ideologischen Grabenkämpfe sind vorbei oder fast vorbei.
Immer dann, wenn wir etwas abschotten gegen Entwicklungen, wird das Ganze zu einem Glaubenssystem und unwissenschaftlich.
Sagt Jürgen Margrafs Tübinger Kollege Professor Martin Hautzinger, einer der führenden Depressionsforscher. Auch er kommt von der kognitiven Verhaltenstherapie. Und egal ob Psychoanalytiker, Verhaltenstherapeut oder Gesprächspsychotherapeutin, die Therapeuten verbindet mehr, als sie lange Zeit dachten. Denn ein konstantes Ergebnis in der Psychotherapieforschung ist, auf die Beziehung kommt es an. Die Qualität der Arbeitsbeziehung zwischen Klient und Therapeut entscheidet wesentlich darüber, ob eine Therapie erfolgreich ist oder nicht. Und viele Therapien können hochwirksam sein. Inzwischen ist unumstritten,
dass wir heute also in vielen Bereichen ganz klare Belege haben, es gibt erfolgreiche Methoden, die hochwirksam sind, die also für die Betroffenen einen dramatischen Vorteil bringen, jetzt plötzlich wieder beweglicher zu sein, nicht mehr so gelähmt zu sein durch ihren Zwang oder durch irgendwelche anderen Beeinträchtigungen oder durch ihre niedergeschlagene Stimmung. Das ist das eine. Wir haben also eine breite Palette von wissenschaftlichen Belegen hier. Das ist wirklich fundiert. Und wir sind heute so weit, dass wir zeigen können, dass Psychotherapie tatsächlich auch das Hirn verändert.
Und das überzeugt anscheinend selbst Psychologen mehr als nur nachweisbare Veränderungen im Erleben und Verhalten.
Wir müssen endlich lernen, dass wir Menschen sind, dass man Probleme im menschlichen Zusammenleben, von Terrorismus bis zu wissenschaftlichen Zusammenarbeiten, nicht durch Technologie und Bürokratie lösen kann, sondern man muss auch Psychologie haben, man muss verstehen, wie Menschen funktionieren und dann kann man das zum Besseren führen.
Der Psychologe Gerd Giger-Renzer ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Wie Menschen funktionieren, das studiert er mit sehr eigenwilligen und sehr erfolgreichen Forschungsansätzen. Ein Ergebnis: Uns fehlt in unserer modernen Gesellschaft oft das Gespür für wirkliche Risiken. Wir haben oft vor den falschen Dingen Angst.
Wir haben eine Tendenz, Ängste zu entwickeln vor folgender Situation, wo viele Menschen zu einem Zeitpunkt sterben können. Nicht, wenn viele Menschen verteilt über die Zeit sterben. Autounfälle, wer kümmert sich denn da schon, oder Motorradfahrer. Und solche Katastrophen oder mögliche Katastrophen wie Vogelgrippe, BSE, das ist das, in dem Moment, wo es in den Zeitungen steht, dann kann man diese Ängste sehr leicht in der Bevölkerung entwickeln. Und nach den besten Schätzungen sind in ganz Europa mit BSE etwa in 10 Jahren 140 Menschen an den Folgen gestorben. 140 und diese ganze Aufregung. Wenn Sie fragen, welche andere Todesursache genauso häufig war, dann ist es das Trinken von parfümiertem Lampenöl und das passiert kleinen Kindern. Die Bundesanstalt für Risikobewertung hat über Jahre hin versucht, beim Gesetzgeber durchzudrücken, dass da ein Label draufkommt. Das war wahnsinnig schwer. Beim BSE, da werden Kühe getötet und so weiter und Menschen in Aufregung gesetzt. Und sie haben wieder genau dieselbe Situation. Das Trinken von parfümiertem Lampenöl, das geht über die Zeit hinweg, da sterben mal ein paar Kinder. Aber wenn die Gefahr besteht, dass viele zu einem Zeitpunkt sterben, dann sind die Ängste da. Der Punkt ist, dass so wie wir funktionieren, diese Art von Ängsten, das wissen auch wiederum die meisten Menschen nicht. Sie verstehen ihre eigenen Ängste nicht. Und wir brauchen wirklich eine Ausbildung darüber in der Psychologie, in der relevanten Psychologie, nämlich die eigenen Ängste vor Risiken selber zu verstehen.
Verstehen, wie wir fühlen und denken. Kein leichter Vorsatz. Noch dazu, wo uns die meisten zugehörigen Prozesse gar nicht bewusst werden. Auch das zeigen die Forschungsarbeiten von Gerd Giger-Renzer. Die Psychologie des Unbewussten. Sie bekommt in den letzten Jahren und Jahrzehnten plötzlich eine ganz neue Bedeutung.
Was ich eben glaube, was die Psychologie kann und mehr tun sollte, ist das, was auch mein alter Todfeind Freud gesagt hat. Also insofern nähere ich mich im Alter immer mehr an ihn wieder an, dass man eben diese sogenannten nichtbewussten, nicht wie Freud es gemeint hat, diese schnellen, das gesamte Gehirn erfassenden Prozesse der Informationsverarbeitung, die uns nicht bewusst sind und die etwa 90% aller Vorgänge ausmacht, dass wir eigentlich heute über eine gute psychologische Theorie verfügen, wie wir die verändern könnten und wie wir in die eingreifen könnten.
Professor Niels Bierbaumer. Er lehrt an der Universität Tübingen medizinische Psychologie. Er war einer der Pioniere einer biologischen Psychologie in Deutschland. Und er hat die Verhaltenstherapie entschieden vorangetrieben. Er sagt, letztlich kommt es auf die unbewussten Prozesse an.
Und da hat im Grundgedanken nicht Freud recht gehabt. Er hat nur die Prinzipien verwechselt, nach denen diese Prozesse arbeiten. Aber der Grundgedanke war schon richtig. Und die Modifikation, die Beeinflussung dieser schnellen Prozesse, die das gesamte Gehirn erfassen und die fast die gesamte Information, die abläuft in meiner Umgebung, die diese Situationen analysieren, die zu modifizieren, halte ich für außerordentlich wichtig. Und das schon zu einem frühen Zeitpunkt.
Niels Bierbaumer hat dafür eine Technik entwickelt, das Biofeedback. Wir können lernen, Erregungsmuster im Gehirn direkt zu verändern, wenn unsere Hirnströme gemessen und auf einem Bildschirm sichtbar gemacht werden. Wenn wir also Rückmeldungen bekommen, ob und in welcher Richtung wir die Hirnströme verändern. Epilepsie-Patienten haben dank Biofeedback weniger Anfälle. Patienten mit chronischen Schmerzen können ihr Leiden besser ertragen. Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen werden konzentrierter. Niels Bierbaumer möchte aber noch einen großen Schritt weitergehen. Seine Idee ist,
dass man also natürlich in der früheren Entwicklung, vielleicht auch in der vorgeburtlichen Entwicklung, die Veränderbarkeit solcher nicht bewusster informationsverarbeitender Prozesse in das Zentrum der Aufmerksamkeit stellt.
Damit, meint Niels Bierbaumer, ließen sich viele psychische Krankheiten von vornherein verhindern. Jetzt konzentrieren sich also auch die Verhaltenstherapeuten auf Unbewusstes und machen Vorschläge zur Prävention psychischer Krankheiten, die einigermaßen radikal klingen. Psychoanalytiker auf der anderen Seite entwickeln Modelle, wie sie Umgebungen verändern können, wie sich Familienatmosphären so beeinflussen lassen, dass gefährdete Kinder sich gesund entwickeln können. Ein Schlüsselwort dafür ist die Bindungsforschung. Marianne Leutzinger-Bohleber, die Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt, fasst den Stand der Forschung so zusammen.
Dass Kinder, die das Glück hatten, relativ empathische, zuverlässige Frühbeziehungen zu erleben, dass die nach einem Jahr das zeigen, was man sichere Bindung nennt. Und diese Bindung, sicheren Bindungstypen, die sind ein Schutzfaktor. Die sind natürlich nicht ein Schutz gegen alles, was im Leben passieren kann. Aber diese Kinder zeigen schon im Kindergarten ein weniger aggressives Verhalten. Sie sind kreativer, sie sind sozialer. Sie sind auch von der Entwicklung her meistens weiter als die Kinder, die eben weniger glückliche und weniger tragfähige Beziehungen hatten in den ersten Lebensjahren. Was wir jetzt im Moment versuchen, ist natürlich, und da ist dann wieder der Dialog mit den Neurowissenschaften spannend, dass je früher die Kinder einer korrigierenden Intervention zugänglich gemacht werden, desto erfolgsversprechender ist das, weil die Seele und das Gehirn noch enorm plastisch und dadurch auch lernfähig sind. Und daher haben wir bei diesen schweren Risikokindern, also die eben nicht das Glück hatten, zuverlässige, tragfähige, empathische Frühbeziehungen zu haben, sondern Eltern hatten, die depressiv waren, die ein Flüchtlingsschicksal hatten, die von Arbeitslosigkeit bedroht waren. Also all diese Schicksale, die halt auch heutige Kinder treffen können. Und die dann schon mit einem Jahr das zeigen, was man eben unsichere Bindung nennt oder die unsicher ambivalent gebundenen, wo man weiß, wenn die nicht behandelt werden, werden die unter anderem eine schwere Aggressionsproblematik kriegen. Und da versuchen wir, diesen Problemkindern, den gefährdeten Kindern, eine bessere Entwicklungschance zu geben.
Neue Beziehungserfahrungen sammeln, besser miteinander leben lernen. Solche Wünsche ziehen sich durch jede Biografie. Wie veränderbar sind wir? Der Züricher Psychotherapeut Professor Jürg Willi hat eine auf den ersten Blick vielleicht überraschende Erfahrung gemacht. Uns persönlich weiterentwickeln können wir besonders gut in Beziehungen. Und in einer Paartherapie lernt jeder Partner mehr über sich und für sich, als wenn er eine Einzeltherapie machen würde. Ein Loblied auf die Paartherapie also. Jürg Willi?
Also wir haben 100 Paare untersucht und das Ergebnis war, dass die positive Wirkung auf die Paarbeziehung weniger deutlich war als die positive Wirkung auf die persönliche Entwicklung. Und das sowohl bei denen, die getrennt sind, wie bei denen, die beisammengeblieben sind. Also das heißt, die Paartherapie, die im Durchschnitt etwa 15 Sitzungen dauert, eine sehr intensive Einwirkung auf die persönliche Entfaltung hat. Und das hängt vielleicht mit dem zusammen, dass wir etwas vom Wesentlichen anschauen, die Vorwürfe, die die Partner aneinander richten, in der Therapie nutzbar zu machen. Also jeden zu befähigen, besser hinzuhören, was der andere mit seinem Vorwurf eigentlich meint und was vom Inhalt her doch ein Körnchen Wahrheit sein könnte, mit dem sich auseinanderzusetzen, es sich lohnen würde.
Zuhören und miteinander reden lernen, das ist eine Grundvoraussetzung für jede Art von Kooperation, privat oder beruflich. Das Miteinander reden scheitert aber oft schon an den äußeren Verhältnissen. Scheitert zum Beispiel daran, dass Architektur die Psychologie der Kommunikation nicht mitbedenkt. Der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer.
Viele Menschen verhalten sich immer noch so, als ob sie in der Savanne leben würden. Und die suchen nach anderen vorne, hinten, links, rechts, aber nicht oben in den Bäumen oder unten im Boden. Und wenn ich einen Teil meiner Leute in anderen Stockwerken habe, dann geht die Zusammenarbeit schon 50% runter, in anderen Gebäuden noch schlimmer. Das ist ganz wichtig. Viele interdisziplinäre Institutionen oder auch Firmen scheitern daran, dass sie die Leute in verschiedenen Plätze machen.
Was kann Psychologie? Sie kann Unternehmen profitabler machen, sagt auch Professor Michael Frese, der an der Universität Gießen und an der London Business School lehrt.
Ganz grob kann man sagen, dass die Psychologie ungefähr genauso viel beiträgt wie ökonomische Faktoren zum Erfolg eines Unternehmens. Bei kleineren Firmen kann man das noch leichter zeigen als bei großen, aber im Prinzip kann man sagen, wer die psychologischen Faktoren rauslässt, lässt typischerweise etwa die Hälfte der Varianz an Leistungsverhalten raus.
Der Arbeits- und Organisationspsychologe, der an vielen internationalen Forschungsprojekten mitwirkt, sieht dafür viele Ansatzpunkte. Was kann Psychologie? Uns das Leben leichter machen? John Dylan Haynes, der in Berlin seine Gedankenlese-Experimente vorantreibt, hat eine Vision. In Zukunft können wir am Computer schreiben, ohne die Tasten zu benutzen. Wir müssen nur noch denken. Das geht dann so.
Also stellen Sie sich Ihren Text vor, vielleicht am Anfang vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, in der man denken würde, aber man denkt dann erst ein Wort, dann denkt man das nächste Wort, dann das dritte Wort und vielleicht eines Tages, wenn diese Techniken sich weiterentwickeln, ist man dann dazu in der Lage, auszulesen, an welches Wort eine Person denkt und das dann auf dem Computerbildschirm zu präsentieren und somit sich diese mühsame Texteingabe zu sparen.
Traumhaft oder die wörtliche Umsetzung von Niels Bierbaumers Überlegungen? Der Tübinger Psychobiologe ist überzeugt.
Ich meine, das Ziel der Psychologie und großer Teil der Hirnforschung ist natürlich, dass man sozusagen die Gedanken und Gefühle, die im Inneren eines Menschen abläufen, die er nicht nach außen gibt, dass man die in irgendeiner Form lesen kann, objektiv lesen kann. Und dieses Ziel, auch wenn es unausgesprochen ist, wird im Grunde immer verfolgt. Und diesem Ziel ist man zweifelsohne näher gekommen. Sozusagen der Mensch wird durchsichtiger durch diese Art von Forschung.